Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen hier in unserer Kirche. Ich freue mich, dass wir gemeinsam feiern können. Ich begrüße ganz herzlich die Noemi, die mich jetzt gespannt und etwas skeptisch anschaut. Keine Sorge, ich tue dir nichts, die Taufe übernimmt dein Opa. Noemi Kunkelmann-Martins, sie wird heute getauft. Noemi ist die Tochter von Eva Maria Kunkelmann und Joao Martins. Und wie erwähnt, die Taufe wird der stolze Opa Günther Kunkelmann nachher vornehmen. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir diese Taufe feiern können. Günther, dir vielen Dank fürs Dabeisein und Mitmachen. Auch alle anderen begrüße ich natürlich ganz herzlich. Schön, dass Sie alle da sind. Ganz viel Kinderkirche. Etwas weniger Konfirmanden heute. Wir haben gestern den ganzen Vormittag schon miteinander verbracht. Das reicht für ein Wochenende, haben die beschlossen, die meisten. Aber ihr seid da, super. Und eine Konfirmandin von auswärts verstärkt euch. Michelstadt, schön, dass ihr alle da seid. Der Predigttext heute steht im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 39 und 40. Wer es mitlesen möchte in den ausliegenden Bibeln, finden Sie das im Neuen Testament auf Seite 117. Diejenigen von Ihnen, die morgens die Herrnhuter Losungen aufschlagen, die sind heute schon über Johannes 5, 39 gestolpert, denn das ist heute der Lehrtext im Losungsbuch. Habe ich auch erst heute Morgen entdeckt, da war die Predigt schon lange vorbereitet. Manchmal schön, wie es passt und wie Gott doch manches vorbereitet. In unsere Fürbitte heute wollen wir unser verstorbenes Gemeindeglied Schorsch Reg und seine Angehörigen einschließen. Am 11. Juni fand die Beisetzung in Momat statt. Und wir haben auf einen Satz aus dem ersten Buch Mose gehört, Kapitel 24, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben, lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Heute, wie gesagt, die Fürbitte. Ich werde nachher bei der Fürbitte diese Kerze anzünden und im Anschluss kann jemand von Ihnen die nach dem Gottesdienst dann einfach hier vorne abholen und mit nach Hause nehmen, bitte. Lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Lied, 155 im Gesangbuch. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein Heiligen Geist, du zu uns send. So kurz nach Pfingsten nochmal die Bitte um den Heiligen Geist. 155, wir haben das Lied auch schon im Vorspiel gehört, da ist es angeklungen. Wir singen die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich lade Sie ein, dass wir den ersten Psalm miteinander sprechen. Den finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 702. Und wir machen es heute so, wir sind ja so grob, so Mitte des Jahres. Alle, die in diesem Jahr ihren Geburtstag noch vor sich haben, lesen mit mir das, was links außen steht. Alle, die schon Geburtstag hatten, lesen die eingerückten Zeilen. Ich hoffe, jeder weiß, was da dran ist. Falls jemand heute Geburtstag hat, weiß er nicht, darf er alles lesen, als kleines Geschenk. Den ganzen Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Kommt, lasst uns anbeten. Darf ich all die hier nach vorne bitten, die rübergehen zur Kinderkirche. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und vor allem natürlich die Kinder. Toll, dass so viele von euch heute da sind. Immer wieder schön, euch alle hier zu sehen. Super. Wir wünschen euch einen ganz tollen Kindergottesdienst, Kinderkirche drüben. Wir wünschen euch viel Freude und Spaß und ja, dass ihr einfach ein bisschen was wieder erfahrt über Gott, über Jesus. Das ist so schön, dass das möglich ist und dass ihr hier mit uns immer beginnt und mit uns feiert. Ihr nehmt wieder Licht mit aus der Kirche, von diesem Licht hier, und wir verabschieden euch wie immer mit unserem Lied. 21 im Grauen Liederbuch. Thank you. Ich möchte gerne beten. Herr, du ewiger Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir als deine Gemeinde. Du weißt, was wir alles mitgebracht haben, an Schönem und an Schwerem. Du kennst unsere Sorgen und unsere Hoffnungen, unsere Fragen und unseren Dank. Herr, ich bitte dich, dass du jeder und jedem das gibst, was er oder sie heute braucht. Dein befreiendes Wort der Vergebung, dein barmherziges Wort des Trostes, dein ermutigendes Wort der Stärkung, dein hilfreiches Wort der Orientierung. Gib uns Worte des Lebens, mit denen wir nach dem Gottesdienst verändert in unseren Alltag gehen können. Danke, dass du uns alle kennst und liebst und dass du es so gut mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe die Taufe bereits angekündigt. Ihnen die Noemi schon kurz vorgestellt. Sie werden sie auch bald sehen können. Wir taufen, weil Jesus den Auftrag dazu gegeben hat. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dazu hören wir noch aus dem Markus-Evangelium, wie Jesus die Kinder zu sich ruft. Da heißt es, sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Liebe Eltern, Paten, liebe Familie, ihr habt einen Taufspruch ausgewählt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 31. Da heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Zu diesem Satz gäbe es so viel zu sagen. Je länger ich ihn jetzt mit mir trage, desto mehr spricht er zu mir, desto mehr Gedanken sind mir dazu gekommen. Aber keine Angst, ich will mich kurz fassen, darf ja nachher auch noch predigen. Deshalb jetzt nur wirklich ein paar kurze Gedanken dazu. Du, Eva, hast gesagt, das sei einer deiner Lieblingssätze aus der Bibel. Wohl dem Menschen, der Lieblingssätze in der Bibel hat, das ist schon mal wunderbar. Und vor allem die Sache mit dem Laufen und nicht müde werden würde so gut zu eurer Tochter passen. Mit dem Laufen ist noch ein Moment, aber mit dem nicht müde werden, Energie haben, weiter wollen und so weiter. Ich dachte dann tatsächlich sofort bei mir im Hinterkopf und läuft und läuft und läuft, das kommt noch. Aber so irgendwas ist ja da gemeint. Energiebündel voller Kraft und Lust aufs Leben, das passt zu ihr. Dann bin ich als zweites hängen geblieben bei dieser Sache mit den Adlern, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Da gäbe es auch ganz viel sehr Spannendes dazu zu sagen. Jetzt nur eines, was mir durch den Kopf ging. Ich habe mir überlegt, wie das so ist, wenn junge Adler fliegen lernen, bis die auffahren mit Flügeln wie Adler. Die sitzen da ja in ihrem Nest, das häufig hoch oben irgendwo an einem steilen Felsen hängt, ganz weit oben. Und werden im Nest von den Eltern aufgepäppelt. Und das Gefieder wächst, die Flügel werden dann auch wirklich zu Flügeln. Und eines Tages ist es soweit und die Eltern schmeißen ihre Jungen einfach raus aus dem Nest. Einzige Chance, dass die fliegen lernen. Die können das auch. Die haben keine große Chance zu üben, das könnte schiefgehen und tödlich sein. Die müssen jetzt fliegen und die können es merkwürdigerweise. Adlereltern sind keine Rabeneltern. Aber sie wissen offensichtlich, wann sie ihre Jungen loslassen müssen und ganz brutal schmeißen sie einfach raus. Also rausschmeißen nicht, aber ich glaube, das mit Loslassen ist auch so ein Thema für Eltern. Großziehen, aufpäppeln, stark machen, alles mitgeben und loslassen. Loslassen müssen. So schwer, aber im Grunde beginnt das Loslassen mit dem Tag der Geburt und ist dann ein langer Lernprozess. Aber sie soll eben ganz, ganz viel mitbekommen, dass sie auffährt mit Flügeln wie Adler. Und dann bin ich aber ganz vorne an diesem Vers hängen geblieben, bei diesen ersten Worten, die auf den Herrn harren. Die alte Luthersprache, danke, dass ihr die genommen habt. Dieses Harren, ich mag es. Alles andere, was ich eben gesagt habe, Kraft bekommen, Energie, nicht müde werden und auch das Großziehen, Aufpäppeln, Loslassen und dann auffahren können mit Flügeln wie Adler, all das hat ja einen Grund, da steckt was dahinter. Und das ist der Anfang dieses Verses. Das können nämlich all die ganz gut, die auf den Herrn harren, wie Luther das übersetzt hat. Harren ist kein modernes Wort mehr, das benutzen wir gar nicht mehr in unserer Sprache, aber ich habe gelesen, dass das Wort, das im Hebräischen dahinter steckt, dass das aus der Fachsprache der Bogenschützen kommt. Und zwar beschreibt es den Moment, in dem der Bogenschütze den Pfeil auf die Sehne gelegt hat, die Sehne gespannt, den Bogen hochgenommen und jetzt zielt er. Er schaut auf das Ziel da vorne. Nur das hat er noch im Blick, darauf ist er jetzt ganz konzentriert. Alles andere, was außenrum ist, wird ausgeblendet. Keine Ablenkung mehr, nur noch dieses Ziel, das der Pfeil erreichen soll. Und dieser Moment der Anspannung, des Zielens, des Konzentrierens, des Fokussierens, das ist Harren. Das fand ich einen spannenden Gedanken, dass dieses Wort dahinter steckt. So auf Gott konzentriert sein. Ihn im Auge haben und nur ihn. Alles andere, was außenrum ist, auch mal ausblenden für den Moment. Sich nicht ablenken lassen durch nichts. Das ist Harren auf Gott. Und ich wünsche eurer Noemi, dass sie so auf Gott harren kann. Dass sie in ihrem Leben ganz auf ihn ausgerichtet sein kann. Dass sie sich, wenn es drauf ankommt, durch nichts ablenken lässt von ihrer Fokussierung auf den lebendigen Gott. Dann wird sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dann wird sie Kraft haben und laufen und laufen und laufen. Das ist dann nicht ihre eigene Kraft und Energie, sondern die Kraft, die der lebendige Gott seinen Leuten schenkt, die er denen schenkt, die auf ihn harren, die sich auf ihn ausrichten. Helft ihr bitte dazu, als Eltern, als Paten, als Großeltern, helft ihr, dass sie diesen Gott kennenlernt, denn nur dann kann sie ihr Leben ja auf ihn ausrichten. Helft ihr, ihren Taufspruch im Leben umzusetzen. Erzählt ihr von Gott, erzählt ihr von Jesus, der so viel für sie getan hat, und erzählt Jesus von ihr, damit sie mit seiner Hilfe das eines Tages erleben kann, auffahren mit Flügeln wie Adler, laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden, weil Gott mit dabei ist, weil er ihr die Kraft schenkt, die sie in ihrem Leben braucht. Amen. Wer auffährt mit Flügeln wie Adler, wer läuft und wandelt, der braucht Luft, braucht Atem. Wir singen ein Lied miteinander, den Text sehen Sie vorne an der Wand, kommt, atmet auf. Ihr sollt leben, das ist das, was auch ihr verheißen ist. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Thank you.
Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde darf sich wieder setzen. Und ich bitte aber den Joao, die Eva Maria, die Tabea und den Michael stehen zu bleiben. Liebe Eva Maria, lieber Joao, liebe Tabea und lieber Michael, wir haben zusammen das Glaubensbekenntnis gesprochen. Das Bekenntnis zu Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Zu Gott, dem Sohn, der uns die Liebe des Vaters offenbart hat. Und zu Gott, dem Heiligen Geist, der uns den Glauben und die Liebe schenkt. Und so frage ich euch nun, wollt ihr, dass die Noemi auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? Wollt ihr dazu beitragen, dass Noemi das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt und den Weg zu ihm und in seine Gemeinde findet? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. So bringt nun die Noemi zur Taufe. Noemi, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Noemi, hallo. Hallo, mein Schatz. Der Herr segne dich. Dein Taufspruch, Noemi, steht in Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne dich. So, ich werde nun die Taufkerze für die Noemi entzünden. Die Taufkerze ist ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus das Leben eines jeden Menschen hell machen will. Und sie soll euch zu Hause in Rosenheim immer wieder an diesen 22. Juni erinnern. Ich gebe sie mal der Gott, die hat gerade nichts in der Hand. Liebe Eva Maria, lieber Joao, unser lieber himmlischer Vater hat euch diese wunderbare Tochter geschenkt und anvertraut und hat euch damit eine große Aufgabe gegeben. Und dafür möchte ich euch seinen Segen zusprechen. Der Herr segne euch und er bewahre euch mit eurer Noemi in seinem Frieden. Und ich möchte heute auch nochmal deinen Taufspruch, liebe Maria, in Erinnerung rufen. Das steht in Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege. Geht hin im Frieden des Herrn. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du auch dieses Kind Noemi in deinen Bund hineingenommen hast. Begleite, beschütze und bewahre den Lebensweg von Noemi mit deinem Segen. Sei aber auch mit den Eltern Eva Maria und Joao. Lass auch ihnen täglich aufs Neue deinen Segen zuteil werden. Sei bei ihnen mit deinem Rat und Beistand, damit sie die Noemi mit Güte, Geduld und Liebe begleiten und immer wieder neu nach deinem Willen fragen. Herr, wir sind auf deinen Namen getauft. Hilf uns so zu leben, dass wir deinem Namen Ehre machen. Amen. Und nun singen wir gemeinsam das nächste Lied, Dein Wort ist ein warmes Licht.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt mit dem Predigtext und dem Losungswort, dass Gott so manches vorbereitet, ist immer wieder spannend. Eva, ich wusste nicht, was dein Taufspruch ist, als ich das Lied rausgesucht habe, aber jetzt kommt dein Taufspruch noch gesungen. Dein Wort ist ein warmes, helles Licht, das mir meinen Weg erhält. Manchmal ist es schön, wie es passt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Predigtext heute, wie gesagt, sind zwei Verse aus Johannes 5, die Verse 39 bis 40. Ich lese sie erst nachher. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Herr, gib du uns dein Wort für unsere Herzen und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Jetzt sag bloß, du liest die Bibel. Frag ganz erstaunt und irgendwie auch ein bisschen peinlich berührt eine Frau ihre Nachbarin, als sie auf deren Küchentisch eine aufgeschlagene Bibel liegen sieht. Offensichtlich wird die viel benutzt, die Seiten sind abgegriffen, am Rand stehen Notizen, viele Zeilen sind bunt markiert. Die lesen tatsächlich freiwillig in der Bibel und zahlen auch noch Geld dafür, hat mir mal ein Konfirmand gesagt. Immer wieder staunen nämlich unsere Konfis, wenn wir auf der Freizeit in die Klostermühle kommen und sie dort die Bibelschüler kennenlernen. Junge Menschen, die sich nach Abschluss der Schule oder auch nach ihrer Berufsausbildung irgendwie in der Phase ein paar Monate Zeit nehmen, Auszeit, um dort in der Klostermühle das alte Buch zu lesen und viel rund um die Bibel zu lernen. Die lesen tatsächlich freiwillig in der Bibel. Das ist so manchen Konfis völlig unverständlich und fremd. Mit der Bibel ist das ja so eine Sache. Fast jeder hat sie. Zumindest im Westen Deutschlands findet man in den allermeisten Haushalten mindestens eine. Aber kaum jemand liest sie. Deutschland ist, so scheint es, faktisch in den Bibelstreik getreten. Und ich befürchte, dass die allermeisten Menschen in Bad König diesen Streik unterstützen. Und wenn dann etwa für eine Taufe oder Ähnliches ein Satz aus der Bibel gebraucht wird, dann wird der bei den allermeisten gegoogelt, aber nicht gebibelt. Mit dem Ergebnis, dass sich diese Sätze auf eine kleine Auswahl von ganz wenigen Sätzen reduzieren. Wie schön, dass wir heute mal einen anderen hatten, der nicht in dieser Hitliste immer mit dabei ist. Aber klar, im Internet geht das ja auch so einfach und praktisch. Und überhaupt, wozu braucht man, außer für Tauf-, Konfirmations- und Trauspruch und später mal für die Beerdigung, denn heute noch einen Bibeltext? Wie ist das also mit der Bibel? Wie geht's Ihrer Bibel? Ist sie eingestaubt oder abgegriffen? Ist sie gut gebraucht oder völlig neuwertig, auch wenn sie schon Jahrzehnte alt ist? Und vor allem, hat sie irgendeine Bedeutung für Ihr Leben? Hat die Bibel überhaupt was mit dem Leben zu tun? Ich lese aus dem für heute vorgeschlagenen Predigttext einen kleinen Abschnitt, nur den Anfang. Da redet Jesus mit den Frommen seiner Zeit über die Bibel und über das Leben und über sich. Und er sagt: Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Drei Gedanken dazu. Zum einen, die Bibel ist ein Lesebuch. Ihr sucht in den Schriften, hält Jesus erstmal fest. Die Schriften, das ist das, was wir heute unser Altes Testament nennen. Die Bibel der Juden, also die Bibel, die Jesus gelesen hat. Von Bibelstreik konnte damals keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, die frommen Juden waren fleißige Bibelleser. Die kannten ihre Bibel sehr genau. Tag für Tag haben sie viel Zeit damit verbracht, sie zu studieren und zu bedenken. Und das stellt Jesus hier erstmal fest und er lässt es einfach so stehen. Ihr sucht in den Schriften. Wörtlich übersetzt, ihr durchforscht die Schriften. Und da, ihr Lieben, da bleibe ich schon hängen, weil mich das betroffen macht, wenn ich merke, dass Jesus das bei uns nicht so sagen könnte. Zwar gab es, glaube ich, noch nie so viele Bibeln wie heute, aber viele dieser Bibeln bleiben eben zu. Die sind Schmuckstücke im Schrank oder auch Staubfänger im Regal, sind Erinnerungsstücke an die Trauung. Vielleicht werden sie ja deshalb so geschont, damit die Erinnerung ja nicht angekratzt wird. Nur diese Bibeln werden mehrheitlich nicht mehr als Lesebuch benutzt. Aber genau das sollen sie doch sein. Lesebuch. Gottes gutes Wort für uns. Seine guten Ordnungen für meinen Alltag. Worte für alle Tage. Alltagsworte im besten Sinn. Im besten Sinn. Wegweisende Worte, wenn ich die Orientierung verloren habe. Trostworte, wenn es mir schlecht geht. Mutmachworte, wenn mich die Kraft verlässt. Verheißungsworte, die mich vorwärts gehen lassen. Kraftworte, die mir den Rücken stärken, Vorstellungsworte, die mir helfen, Gott kennenzulernen, Segensworte, die mit mir durch den Tag gehen und so vieles mehr. Und auf all das verzichten wir, wenn wir die Bibel nicht lesen. Deshalb will ich zuerst festhalten, wir müssen wieder die Bibel als Lesebuch entdecken. Wir müssen diese Worte lesen. Hören, mit den Ohren, mit dem Verstand, mit dem Herzen. Weil Gottes Worte ja zu Herzen gehen wollen. Weil Gott der Gott ist, der redet, der reinredet in unser Leben. Und ich bin überzeugt, etwas Besseres kann Ihnen gar nicht passieren, als dass er reinredet in Ihr Leben. Etwas Größeres kann es nicht geben, als dass der lebendige Gott sich in deinem Leben zu Wort meldet. Und das macht er eben liebend gern durch die Bibel. Gott hat sich an dieses alte Buch gebunden. Da ist er tatsächlich zu finden, zu entdecken, zu hören. Also, lasst uns bitte Bibelleserinnen und Bibelleser werden oder bleiben. Und weil ich vorhin das Internet erwähnt habe, natürlich kann man die Bibel auch digital lesen, ist doch klar. Ich persönlich finde das super praktisch, dass ich auf meinem Handy gleich mehrere Bibeln bei mir habe und dass ich jederzeit und überall drin lesen kann. Und in diesen Bibel-Apps kann man wie im guten alten Buch auch stellenfarbig markieren und Notizen an den Rand schreiben und Lieblingsverse hervorheben und noch vieles mehr. Und online kann man sogar ganz viele verschiedene Übersetzungen vergleichen. Wunderbar. Also gerne digital, gerne im Netz. Gerne aber auch das gute alte Buch in der Hand und auf dem Küchentisch, auf dem Nachttisch, auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Schreibtisch. Hauptsache, die Bibel ist für uns ein Lesebuch. Da kann schon so viel geschehen, so viel Segen. Zweiter Gedanke, die Bibel ist ein Lebensbuch. Jesus sagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und auch das lässt er so gelten, weil er ja weiß, dass es stimmt. Jesus kennt auch den alten Satz des Mose, der mal über das Wort Gottes sagt, es ist kein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Da geht's um Leben und Tod, um Segen und Fluch. Da geht's um die Frage, ob mein Leben insgesamt gelingt oder nicht, ob ich damit vor Gott bestehen kann. Da geht's darum, ob mein Leben Sinn macht und vielleicht sogar für andere Sinn gibt. Da geht's ums zeitliche und ums ewige Leben, um Leben mit Ewigkeitswert. Und wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn das Leben? Was macht Ihr Leben aus? Was bringt echtes Leben in dein Leben rein? Dann wären allein schon bei uns die Antworten sicher ganz unterschiedlich. Unsere Konfis würden vielleicht sagen, so vorausblickend, guter Schulabschluss, ordentliche Ausbildung, der richtige Partner oder die richtige Partnerin, Work-Life-Balance, ganz wichtig heute, und trotzdem auch ein ordentliches Gehalt. Wer schon auf ein langes Leben zurückblickt, würde vielleicht ernüchtert festhalten, Leben, hauptsächlich Mühe und Arbeit und Undank. Manche definieren ihr Leben über ihre Familie, andere über den Erfolg im Beruf, wieder andere übers Bankkonto, die nächsten über Vergnügen oder Suchtmittel, also über all das, was sie so in sich reinziehen. Dann gibt's viele, die sich auf der Suche nach Leben durch den Esoterikmarkt wühlen und. Alle immer auf dieser Suche nach dem Leben. Also, was ist für Sie das Leben und vor allem, wo suchen Sie, wo sucht Ihr nach dem Leben? Und ich glaube, da können uns die frommen Menschen damals gute Vorbilder sein. Und Das kann ein guter Grund sein fürs Bibellesen. Die suchen das Leben in der Bibel, weil sie ja das Wort des lebendigen Gottes ist, weil da der Erfinder des Lebens selbst ihnen begegnet, der, der das Leben ist, der uns allen das Leben geschenkt hat, ohne den es kein gelebtes Leben geben kann. Ich wage es mir kaum vorzustellen, was alles geschehen könnte in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in dieser armen, geschundenen Welt, was da alles geschehen könnte, wenn wir es ihnen nachmachen würden, wenn wir uns in der Bibel auf die Suche nach dem Leben machen würden, wenn wir eine Reise durch die Bibel unternehmen würden als Forschungsreise zum Leben. Dass das der richtige Weg ist, das bestätigt Jesus auch weiter. Er lässt anklingen, ihr seid da auf der richtigen Fährte, wenn ihr in der Bibel lest und dort das Leben sucht. Diese Fährte führt zu mir, zu Jesus. Und deshalb als drittes, die Bibel ist das Jesusbuch. Ihr sucht in den Schriften, sagt Jesus, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen. Wohlgemerkt nochmal, Jesus redet hier von dem, was wir heute das Alte Testament nennen. Alles andere war ja noch nicht entstanden. Und von dem sagt er, diese Schriften zeugen von mir. Da im Alten Testament geht es um mich. Nicht nur, weil da der Messias überhaupt angekündigt wird. Nicht nur, weil zum Teil schon sehr genau bis in kleinste und feinste Details hinein beschrieben wird, was später mal im Leben von Jesus geschehen wird, sondern auch, weil er selbst mehrfach dort im Alten Testament vorkommt, auftaucht, versteckt, aber doch zu entdecken, wenn wir uns mit offenem Herzen und betend auf die Suche nach ihm machen. Da gibt es zum Beispiel im ersten Buch Mose diese ganz kurze Geschichte vom König Melchisedek, der wird sonst nirgends erwähnt, der dem Abraham Brot und Wein bringt. Gibt es auch sonst nie im Alten Testament. Brot und Wein. Jesus? Melchisedek, der König der Gerechtigkeit übersetzt. Oder da gibt es diesen Felsen in der Wüste, an den Mose mit dem Stab schlägt und aus dem das Wasser fließt. Paulus schreibt, dieser Fels war Christus. Da gibt es all die Sachen, die der Auferstandene den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erzählt, als er ihnen eine Bibelstunde hält und sie sagen hinter, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? Und so vieles mehr. Wer da erstmal auf diese Spur gerät, der entdeckt immer mehr Jesus im Alten Testament. Das Alte Testament ist ein Jesusbuch und das Neue Testament natürlich erst recht. Jesus ist die Mitte. Um ihn dreht sich im Grunde die ganze Bibel. Sie ist das Jesusbuch. Und wer in der Bibel nach dem Leben sucht, findet Jesus, weil der das Leben schenkt. Aber, so Jesus weiter, aber, jetzt kommt die kalte Dusche, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also das gibt's offensichtlich, ihr Lieben, dass man die Bibel aufschlägt und liest, aber Jesus nicht entdeckt. Dass man nach dem Leben sucht, aber Jesus nicht findet. Das gibt sogar, dass man Sonntag für Sonntag in die Kirche kommt, Predigten hört, fromme Lieder singt, aber an Jesus vorbeilebt. Das gibt's, dass man auf der kirchlichen Gehaltsliste steht als Pfarrer oder sonst was, aber trotzdem ist Jesus nicht der Chef im Leben. Wenn ich jetzt diesen ganzen Predigtext heute genommen hätte, dann würde das deutlich, aber ich zitiere einfach so ein bisschen. Jesus erhebt nämlich jetzt ganz harte Vorwürfe, ein paar Beispiele. Ihr wollt nicht zu mir kommen, ihr habt nicht Gottes Liebe in euch, ihr nehmt mich nicht an, ihr seid um eure eigene Ehre besorgt, Mose klagt euch an. Kommt jetzt da alles. Ihr beruft euch auf Mose, sagt er, aber der redet ja schon von mir. Und wenn ihr unter Berufung auf Mose mich ablehnt, dann wird Mose zum Ankläger gegen euch. Ich deute das jetzt nur an. Ein Bibellesen, das nicht zu Jesus führt, ist eine sinnlose Sache. Eine Bibel, deren Mitte nicht Jesus ist, ist ein langweiliges Buch. Vor allem bleibt das alles leblos, weil es das Leben nur durch Jesus und in Jesus und mit Jesus gibt und nicht ohne ihn. Ohne ihn ist alles nur ein Scheinleben. Vor gut 2,5 Jahrhunderten hat mal einer gesagt, die Bibel muss man betend lesen und lesend beten. Dazu lade ich heute ein. Bitte lest doch die Bibel und betet dabei, dass der lebendige Gott euch die Augen und Herzen öffnet, dass euch darin Jesus begegnet, dass er euch anspricht und das Leben schenkt. Wer in der Bibel nach dem Leben sucht, der kann dabei dem begegnen, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Oder wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer beim Bibellesen diesen lebendigen Jesus kennenlernt, der kann dann mit Petrus bekennen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Oder kann mit Paulus jubeln, ich lebe, aber nicht ich, Christus lebt in mir. Ihr Lieben, Streikbrecher werden dringend gesucht und Streikbrecherinnen, die ein Ende machen mit dem Bibelstreik. Alte und junge Zweifler und selbstsichere Bibelkenner und Bibelneulinge. Menschen, die freiwillig Bibel lesen und das auch noch gut finden. Solche, die die Nachbarin, die Freundin, den Kollegen sogar anstecken können mit ihrer Lust auf Bibel. Menschen, die den Segen der Bibel empfangen und von denen aus er weiterfließt zu anderen und in unser Land. Ich wünsche euch und Ihnen allen, dass Sie solche Menschen sein können. Menschen, die die Bibel lesen, die das Leben suchen und die Jesus finden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Ewigkeit, die Seligkeit zu finden. 346 im Gesangbuch steht dieses Lied, das wir jetzt miteinander singen wollen. Wir singen die Strophen 1 bis 4, so wie es angeschlagen ist, 346.
Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr, unser Gott, wecke in uns doch den Hunger nach deinem Wort. Hole unsere Bibeln heraus aus den Regalen und Schränken und mach uns zu Menschen, die darin lesen und die dadurch satt werden. Dein Wort soll unser täglich Brot sein. Hilf uns, es zu verstehen und rede doch heilsam hinein in unser Leben. Ja, lieber Herr, Leben willst du schenken, Leben in Fülle, Leben in der Gemeinschaft mit dir, Leben mit Ewigkeitswert, ewiges Leben. Gib uns dieses Leben und erfülle unsere Leben mit deiner Gegenwart. Herr, in unserer Welt regiert der Tod. Erbarm dich doch und beende das Töten und Sterben. Hilf dieser Welt zu einem Leben im Frieden. Lieber Herr, wir denken heute auch an Georges Reg, dessen Leben zu Ende gegangen ist auf dieser Welt. Sei du ihm gnädig und lass ihn jetzt leben bei dir. Tröste, die um ihn trauern, sei du ihnen spürbar nahe, du Gott des Lebens. Herr Jesus Christus, du Todesüberwinder und Heiland und Erlöser, dich brauchen wir, wenn unser Leben gelingen soll und ans Ziel kommen. So hilf uns doch, dass wir zu dir kommen, jeden Tag aufs Neue und dich immer besser kennenlernen. Lass uns Menschen sein, die das sagen können, ich lebe, aber nun nicht ich, Christus lebt in mir. Herr, wir bitten dich noch einmal für Noemi, die heute getauft wurde. Segne sie und ihre Familie und hilf ihr zu einem Leben mit dir. Danke, Herr, für dein gutes Wort, das wir hören dürfen. Und danke, dass du jetzt auch hörst, was wir dir ganz persönlich im stillen Gebet zu sagen haben. Und gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben mit der Bitte, komm, Heiliger Geist, begonnen im ersten Lied, wir greifen Pfingsten auch im letzten nochmal auf, geh aus mein Herz, 503, da heißt in der 13. Strophe, hilf mir und segne meinen Geist, in der 14. mach in mir deinem Geiste Raum, nochmal die Pfingstbitte. 503, die Strophen 1 und 13 bis 15, da steht glaube ich 14 bis 15, 1 und 13 bis 15.
Thank you.
Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben rund um diesen Gottesdienst vorher, im Gottesdienst auch nachher noch. Danke fürs Helfen, Vorbereiten, Aufräumen, Richten, Musizieren. Sigi, danke fürs Cajonspielen. Danke sage ich auch für die Kollekte des letzten Sonntags. Da war Konfirmation, die war bestimmt für die kirchlichen Chöre. 359,83 Euro. Für die Orgel wurden 52,70 Euro gegeben. Die Kollekte dieses Gottesdienstes heute ist bestimmt für FIM, wird das abgekürzt, Frauenrecht ist Menschenrecht. Ein paar Hinweise auf die Termine der kommenden Woche. Am Donnerstag trifft sich um 16 Uhr der Senfkornkreis bei Familie Klotz. Am Freitag hier in der Kirche Orgel um 12 Uhr mittags. Thema diesmal Gott auf der Spitze des Augenblickes. Freitag 12 bis 12:30. Herzliche Einladung. Wenn es so heiß ist draußen in der Kirche, ist es noch einigermaßen angenehm und dazu noch tolle Musik. Also was will man noch? Am Samstag 14.30 Uhr findet hier ein Traugottesdienst statt für Elisa Daum und Thomas Schäfer. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst und um 10 Uhr Kindergottesdienst in Fürstengrund. Alle übrigen Termine finden Sie auf der Homepage, in den Schaukästen, nah dran und so weiter. Ich habe ab morgen ein bisschen Urlaub, freue mich drauf. Die Vertretung hat Winfried Klotz übernommen, vielen Dank dafür. Gemeindebüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und der Anrufbeantworter wird abgehört, auch wenn es nicht besetzt ist. Auch Frau Kempke ist zumindest zeitweise hier und übernimmt Vertretungen. Das ist also alles vorbereitet. Der Wochenspruch, Lukas 10, Vers 16, da sagt Jesus, und damit sagt er seinen Leuten uns ungeheuer viel zu. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Was eine Zusage. Und nun empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.